Dieser Traum mit den Fingerkuppen damals, der ist in so einer Nacht entstanden.
Ja, ich weiß nicht, ob wir davon hier sprechen wollen. Also wir sind FSK 18 im Prinzip, aber das ist halt FSK 37. Und das kann man bei unserem Podcast-Hoster, glaube ich, nicht einstellen.
Können wir eine Halloween-Folge machen.
Aber wenn die Leute den wissen wollen, im Discord könnten wir den vielleicht diskutieren.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Bonjour, bonsoir, salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin.
Diesmal wieder mit Mike. Du hast letzte Woche gefehlt.
Ja, Termine.
Aber jetzt zu dem wichtigen Punkt, bist du wieder anwesend. Denn heute kümmern wir uns um Träume und Schlaf.
Aber bevor wir dazu kommen, wir sind ja auch ein Podcast, der mit der Zeit geht. Wir sind auf dem neuesten Stand der Technik und deswegen sind wir jetzt noch nicht per Fax erreichbar, aber zumindest im Discord haben wir jetzt auch eine kleine Präsenz auf Georgias Server, die da freundlicherweise einen kleinen Bereich zur Verfügung gestellt hat für Dreiraumzelt und Dreiraumkino. Das heißt, wenn ihr mit Social Media jetzt nicht so viel am Hut habt und irgendwie scheint das auf den Großteil unserer Hörer zuzutreffen, dann kommt gerne auf den Discord und ja, lasst da Feedback hinter oder diskutiert über den Podcast an sich oder natürlich auch über die Inhalte, die wir hier so besprechen.
Und immer am Drücker, was die neuesten Infos angeht. Wann die neueste Folge da ist, worum es geht. Falls man das nicht schon sowieso schon mitbekommen hat. Übrigens wurde ich zu meiner Bemerkung, dass ihr doch herzlich willkommen seid in meinen Räumlichkeiten, auf Instagram gesperrt.
Bitte was?
Ja. Ich habe kommentiert, geliked und bla. Und dann hieß es, ja, nee, sorry, war verdächtig. Du hast jetzt 7 Tage Timeout.
Ja, an unsere Hörer, ihr solltet deswegen auch auf Instagram ganz besonders viel kommentieren, damit wir mal prüfen können, ob das irgendwie mit unserem Account zu tun hat. Ne? Wenn ihr dann auch gesperrt werdet, dann liegt es wohl daran. Aber ja, auf jeden Fall immer Kommentare reinballern. Auf Instagram oder Twitter oder Facebook oder Mastodon. Es wäre ein Traum.
Ja, Träume. Damit sollte ja jeder von uns schon mal in Berührung gekommen sein.
Ich bin mir nicht sicher. Gibt es irgendwelche medizinischen Umstände, die bewirken, dass ein Mensch gar nicht träumt? Kann man überhaupt gar nicht träumen oder ist es dann eher ein Mangel an Erinnerungen?
Nee, das Ding ist, wahrscheinlich hast du einfach nur einen gesunden Schlaf, wenn du dich jetzt an keinen Traum erinnerst oder selten an Träume erinnerst. Denn damit du dich wirklich lebendig an deinen Traum erinnern kannst, müsstest du während einer REM-Phase aus dem Schlaf gerissen werden. Wenn das nicht passiert, wirst du es höchstvermutlich gar nicht mitbekommen, dass du geträumt hast.
Das heißt, wenn man jetzt mal annimmt, dass die Natur oder Gott mal einen Plan hatte, so beim Design des Menschen und der ganzen Abläufe, oder nicht nur des Menschen, sondern Tiere träumen ja auch, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass das irgendwie einen Sinn und Zweck haben muss. Dass dafür dann die Erinnerung an den Traum aber überhaupt nicht wichtig ist wahrscheinlich, ne? Sondern nur die Tatsache des Träumens an sich, die hat dann vermutlich einen Zweck. Aber was für ein Zweck könnte das denn überhaupt sein?
Da scheiden sich die Geister.
Es könnte auch einfach nur ein schöner Nebeneffekt sein. Ein Effekt, der sich durchgesetzt hat. Normalerweise baut das Hirn ja sehr viele Gedächtnissachen oben im Schlaf. Und bei diesen Umbauten, ja, du kannst das Gehirn nicht ausmachen. Ergo ist das quasi wie, stelle sich ein Netzwerkraum vor und alle Leute arbeiten währenddessen und irgendwer sitzt da dran und verkabelt alles um. Da kriegt jeder irgendwas ab.
Da kommt halt so zwischendurch mal ein bisschen Datenmüll zusammen.
Dann kriegst du halt die Tentakelfilme von deinem Büro-Nachbarn.
Ja.
Passiert.
Ja, also das ist eine Theorie, ne, dass das wirklich nur so ein Nebeneffekt ist bei den Vorgängen, die im Gehirn nachts so passieren, die halt auch nötig sind, weil Schlaf ja nun auch eine relativ notwendige Sache ist. Ja, aber es gibt noch andere Theorien. Zum Beispiel unser aller Lieblingspsychologe Sigmund Freud hat da Theorien entwickelt, nämlich, dass ihr gerne mit euren Müttern schlafen würdet. Also das, darauf läuft es meistens hinaus. Dass Träume irgendwie aus Wünschen geboren sind im Prinzip und dort die Wünsche, die jetzt häufig auch unbewusst sind, nachts halt zutage treten. Welchen Sinn auch immer das dann wieder haben sollte, dass man vielleicht sich nachts wirklich der unbewussten Träume bewusst wird und sie dann im Wachzustand umsetzt oder die Erfüllung anstrebt, weiß ich nicht.
Nicht ganz. Also er geht davon aus, dass du das Über-Ich ist das, was tagsüber quasi äußerlich erscheint. Also du bist das Über-Ich, das weiß halt, es gibt Regeln und was weiß ich was alles und das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht. Das hält das Ganze ein bisschen was konform. Das ist dein gesittetes Ich, das halt jeden Tag rumläuft. Dann gibt es das Ich, das irgendwo dazwischen hängt, das in Wirklichkeit du bist. Und dann gibt es das Es. Und das ist diese ganzen Begierden und, keine Ahnung, Gewaltfantasien und Co., die kommen alle von diesem Es. Und wenn du träumst, beziehungsweise wenn du schläfst, dann schläfst du halt. Also das Über-Ich schläft. Und dann kann das Es halt mit seinen Begierden und Co. ankommen, was das Ich mitbekommt. Aber das muss dann so verwurstelt sein und darf nicht zu offensichtlich sein oder zu krass ausgeträumt werden, dass dein Über-Ich das merken würde, weil dann würdest du ja aufwachen und das wieder richtigstellen wollen.
Also es ergibt im Rahmen dieser ganzen Theorie von Freud sicherlich Sinn, aber ich weiß ja nicht. Also klar, es stimmt ja irgendwo, oder zumindest passt es ja zu der rein biologischen Ansicht, dass Träume jetzt daraus entstehen oder die Art und Weise, wie Träume gestaltet sind, dass sich das daraus ergibt, welche Bereiche im Gehirn aktiv sind. Nachts zum Beispiel würde dazu passen, dass eben Bereiche, die für Emotionen zuständig sind, aktiv sind und so das Logikzentrum oder Bereiche, die für Logik zuständig sind, eben weniger aktiv. So, und Emotionen wäre dann hier vielleicht mit dem S gleichzusetzen. Aber ja, ich würde da eher die biologische Erklärung heranziehen als jetzt die von Freud.
Ich glaube, er konnte da aber auch noch nicht so genau gucken.
Das mag sein. Vielleicht sollte man dann tatsächlich solche Theorien von vor 140 Jahren heute nicht mehr so für voll nehmen, so wie viele das noch tun.
Ist das mit dem ganzen Messen von wegen Hirnbereichen und Co. nicht auch erst ab den 50er Jahren gekommen? 50er, 60er?
Ja, das kann ich nicht genau sagen, aber zu Freuds Zeiten gab es das sicherlich noch nicht.
Nee, weil ich meine irgendwie so 1953 oder so waren die ersten Theorien, die so mit REM-Phase und Co. gearbeitet haben und geguckt haben, welche Bereiche im Hirn tatsächlich aktiv sind. Hm. Die mit EEG und Co. gearbeitet haben.
Ja, aber da kannst du ja auch noch nicht so genau gucken. Ich habe es gerade mal rausgesucht, also zumindest MRT wäre 1971, dass man da zumindest ein bisschen mehr Einblick hat. Aber selbst mit diesem Einblick haben wir im Prinzip keine wirkliche Vorstellung oder keinen wissenschaftlichen Konsens, was das jetzt genau ist und warum.
Naja, was das ist, ist ja vermutlich relativ klar. Das werden halt Gehirnströme sein, die jetzt von Gedanken, die man tagsüber hat, oder von Erinnerungen auch nicht so weit weg sind. Ist ja letztlich irgendwie alles das Gleiche, einfach biochemische Prozesse. Welchen Sinn das hat, ist dann wieder die andere Frage. Hm. Da finde ich zum Beispiel interessant, dass es da Theorien gibt, dass das einen evolutionären Hintergrund hat. Dass das zum Beispiel in der Frühphase des Menschen dazu gedient hat, Gefahren zu simulieren. Das heißt, der Mensch hat in seiner Höhle nachts dann davon geträumt, dass der Säbelzahntiger vor der Tür steht und im Traum die Situation durchgespielt, sodass er dann, wenn in der Realität das Ganze eingetreten ist, eher ruhig geblieben ist und ungefähr wusste, was zu tun wäre. Oder aber, dass das Ganze nicht nur, um auf bestimmte Situationen sich abzurichten, so zur Gefahrensimulation dient, sondern als Training, zum Beispiel als motorisches Training, wenn man sich Bewegungsabläufe im Traum vorstellt, da kommen wir eventuell später noch zu, das wird tatsächlich sogar im Sport genutzt, dass man die dann auch auf die Realität übertragen kann und sozusagen im Traum üben kann. Das kann ja auch schon in der absoluten Frühzeit des Menschen eine Rolle gespielt haben.
Interessanter Effekt, deshalb meinte ich vorhin, das hat sich durchgesetzt, wäre halt durch die Evolution. Da sehe ich zum Beispiel auch wirklich dieses, es purzelt durch Zufall was aus deinem Tag raus. Du hast ein schlimmes Tier gesehen. Du träumst davon, du willst das verarbeiten. Aber dann kann es sogar sein, dass dieser Traum so schlimm ist, dich richtig in Schock versetzt und einfach damit tief im Hirn verankert, wenn du dieses Tier nochmal siehst, geh vielleicht ein bisschen weg.
Renn um dein Leben.
Ja, und dass genau bei diesen Umarbeiten quasi wirklich dann klar wird, das wird so hart verankert, du wirst nie wieder dieses Tier sehen wollen. So ein bisschen PTBS-mäßig schon.
Ja, also werden dadurch dann quasi Phobien ausgelöst. Wohingegen ich mir auch vorstellen könnte, dass durch sowas wie Konfrontationstherapie in Träumen solche Phobien dann wiederum aufgelöst werden könnten.
Ja, durchaus. Also du kannst das auch nutzen wahrscheinlich.
Ist halt blöd, dass man es in der Regel nicht bewusst nutzen kann, also bewusst dahin steuern kann, um jetzt zum Beispiel mit dem Säbelzahntiger konfrontiert zu werden.
Ich finde, die Theorie von Alfred Adler geht da auch ganz gut in eine Richtung. Der geht zwar jetzt nicht auf den Säbelzahntiger, aber der sagt auch, dass wir Probleme vom Tag mit in die Nacht reinnehmen, unbewusst, und dann halt mit unseren eigenen Werten, die wir in uns innehaben, wo wir zum Beispiel sagen, ja, ich fühle mich wohl, wenn ich zu Hause sitze und weiß, ich habe einen festen Job, und du jetzt aber nicht weißt, möchte ich meinen Job wechseln, und du das vielleicht unbewusst mit in den Schlaf nimmst und dann halt quasi in deinem Innern mit dir schon abklärst, ob du das möchtest oder nicht, ob du dich damit wohlfühlst und halt einfach aufwachst mit entweder einer Gewissheit oder einem Gefühl, was dich halt so ein bisschen was dann steuert danach.
Das wäre dann problematisch, wenn wirklich im Traum die Emotionen viel, viel mehr eine Rolle spielen als die Logik, weil ja, ich kann mir dann natürlich denken, klar, der Job kotzt mich ganz schön an, ich höre jetzt sofort auf und dann kündige ich am nächsten Tag und dann wird das Logikzentrum wieder aktiv und mir fällt ein, dass ich jetzt kein Geld mehr verdiene.
Ja.
Ich würde Träume da ungern als Entscheidungshilfe so wirklich
anziehen. Als Entscheidungshilfe doch schon. Wenn du halt ganz genau weißt, mit dem Job bist du todunglücklich, dann möchtest du definitiv raus. Aber ich meine, du machst es ja nicht, wenn du dann halt auch weißt, ja, ich habe am nächsten Tag halt da nichts zu essen.
Im Traum kann das trotzdem plausibel sein, dann den Job zu kündigen.
Ja, aber nicht nach dem Aufwachen.
So ein gewisser Logikansatz bleibt ja trotzdem vorhanden. Du nimmst ja, wenn du deine Gedanken auch im Traum dann verarbeitest, nimmst du ja trotzdem deine Gedanken mit. Wenn da schon mal ein bisschen Logik drin ist, sowas wie, man hat schon mal drüber nachgedacht, wenn ich jetzt kündige, habe ich morgen nichts zu essen. Dann wirst du nicht im Traum dir denken, jo, ich kacke jetzt dem Chef auf den Tisch und machst das dann.
Ja gut, wenn du morgen nichts mehr zu essen hast, wird das auch auf eine irgendwie ungute Finanzplanung hinweisen.
Und vor allem, wie willst du ohne Essen jemanden auf den Tisch kacken?
Das stimmt.
Mit dem, was ich gestern gegessen habe.
Also niemals vor dem Schlafengehen auf Klo gehen. Man könnte es am nächsten Tag noch brauchen.
Aber ähnlich, aber ein bisschen anders hat Carl Gustav Jung sich das vorgestellt. Der dachte halt, wir haben nicht so ein eigenes Wertesystem, unsere eigenen Werte, die wir für uns haben, womit wir uns wohlfühlen, sondern es gibt ein kollektives Unbewusstes. Im Grunde Sachen wie Märchen und Mythen, die er sich angeschaut hat, wo er gesagt hat, da muss es ja irgendwo so einen allgemeinen Konsens geben, wo Menschen sich darauf geeinigt haben, weshalb es so viele Parallelitäten gibt. Da muss es irgendwie so ein kollektives Wissen geben und mit dem gleichst du dann im Schlaf ab, statt halt mit den eigenen Werten, wie jetzt bei Adler.
Also die komplette Menschheit ist sozusagen telepathisch vernetzt, aber man kann diesem Netz nur im Schlaf beitreten.
Ja, nicht wirklich vernetzt, aber man hat sich irgendwo auf Grundwerte geeinigt. Klappt natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten, die da komplett über die Stränge schlagen und sagen, ich bin aber gern ein psychopathischer Massenmörder.
Psychopathen ist das ja auch nicht bewusst. Die kennen das ja einfach nur nicht und können es auch nicht nachvollziehen. Ja, aber so ein Hive-Mind-Gedanke, das hat doch was. Aber würde ich auch nicht dran glauben.
Ja, aber ich glaube, er meint es nicht ganz so.
Nee, eher so halt wirklich Grundsätze, 10 Gebote quasi. Ist vielleicht nicht geil, wenn man alle Leute umbringt. Kriegst du hier nicht alle.
Nee, es sind einfach zu viele.
Ich wollte gerade sagen, viel zu viel Arbeit.
Ja, ist irgendwie ganz interessant, dass man trotzdem, ja, wie ihr schon sagtet, nicht zu einem endgültigen Schluss oder zu wirklichen Erkenntnis gekommen ist, wozu Träume denn dienen, wenn man sich mal überlegt, was das eigentlich für eine Rolle spielt. Also rein zeitlich schon in unserem Leben. Wenn man jetzt mal so sagt, man schläft vielleicht ja knapp ein Drittel des Tages, ein bisschen weniger vielleicht, dann verbringt man ja auch eine gewisse Zeit in diesem Schlaf mit Träumen. Also wenn man das mal aufsummieren würde, auf ein Leben betrachtet, kommt da schon eine Menge raus. Ne? Es ist ja wirklich ein großer Teil des menschlichen Daseins. Gut, man forscht sicherlich in die Richtung und wenn man nicht zu Erkenntnissen kommt, dann ist das halt so. Aber es ist schon verwunderlich. Also ich glaube, es gibt wirklich nicht viel, was so präsent im menschlichen Leben ist, worüber man eigentlich so wenig weiß.
Es war schwierig zu erforschen.
Ja, das stimmt. Da fehlen so ein bisschen die bildgebenden Verfahren. Ne? So Visualisierung von Träumen. Ich meine, mit EEGs und so hat man ja schon, also ist natürlich eine Richtung, in die man geht, aber Traumaufzeichnung oder sowas, da gibt es ja nur so ganz, ganz grundlegende Sachen.
Aber ich habe mich in Vorbereitung auf die Folge hier schon überwiegend damit beschäftigt, warum Träumen, was könnte der positive Effekt vom Träumen sein. Und ich fand mega interessant, was da alles sich erdacht oder teilweise rausgefunden wurde. Zum Beispiel, wie du gerade sagtest, wie viel wir träumen. Azarinsky hat irgendwann angeblich an seinem eigenen Kind entdeckt, dass das Kind viel im REM-Schlaf ist. 8 Stunden am Tag, also so viel wie wir gesamt schlafen, Pi mal Daumen. Das sind bei denen sehr lebendige Träume. Und wahrscheinlich, dadurch, dass halt das mit dem Alter wieder abnimmt, ist das so ein Ding fürs Lernen. Dass sie das, was sie halt verarbeiten, was sie lernen tagsüber, in diesen REM-Schlafphasen aufarbeiten, wiederholen und so halt auch in ihrem Kopf verankern. Und im Zuge dessen sind wahrscheinlich auch die ganzen neuronalen Verbindungen, die überhaupt hergestellt werden.
Ja, das stimmt. Da habe ich tatsächlich auch Studien drüber gesehen oder davon gelesen, wie das mit Kindern gezielt mal ausprobiert wurde. Ne? Kindern, denen irgendwie neue Wörter beigebracht wurden. Und die Hälfte der Testgruppe wurde danach zum Mittagsschlafen geschickt und die andere Hälfte nicht. Und am nächsten Tag konnte sich dann die Gruppe, die Mittagsschlaf gemacht hat, besser an diese neu gelernten Wörter erinnern.
Ja, hat man auch mit Erwachsenen gemacht, wo man eine Gruppe hatte, die die zweite Hälfte der Nacht durchschlafen durfte und die andere halt nicht. Und in der zweiten Hälfte der Nacht hast du für gewöhnlich mehr REM-Schlafphasen als in der ersten. In der ersten hast du deinen Tiefschlaf. Da erholt sich dein Körper einfach physisch und in der zweiten Hälfte hast du dann den quasi Luxusschlaf, wo du halt viel träumst. Und die Leute, die halt viel geträumt haben, die zweite Hälfte der Nacht noch schlafen durften, die konnten sich die Sachen, die sie vorher lernen sollten, üben sollten, wesentlich besser einprägen.
Also vor einer Prüfung die komplette Nacht durchlernen ist gar nicht so gut. Wer hätte das gedacht? Nee.
Aber immer abends lernen und dann schlafen gehen. Scheint eine gute Kombi zu sein. Ich sehe gerade Parallelitäten, warum ich mir Sachen gut merken kann. Warum ich mir Geschichten aus Büchern und Serien so gut merken kann.
Weil du direkt beim Lesen einschläfst, oder wie?
Ja, jein. Ich gucke und lese halt Sachen teilweise wirklich, damit ich dabei ganz gemütlich einschlafen kann.
Ja, aber Schlaf und das Lernen im Schlaf ist ja streng genommen weniger unser Thema heute. Sondern eher das Träumen, da habe ich mich gerade dran erinnert. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, denn ja, wie du schon sagtest, man kann nicht träumen, man kann sich aber halt unter Umständen schlecht an Träume erinnern oder auch gar nicht. Glaubt ihr, dass das wirklich nur so eine rein biologische Sache ist? Also sobald du einen gesunden Schlaf hast, erinnerst du dich nicht an Träume? Oder ist nicht vielleicht auch die Intensität von Träumen relevant, wenn es darum geht, ob man sich danach dann noch daran erinnert und vielleicht auch länger daran erinnert, weil normalerweise ist so ein Traum ja nach dem Aufwachen dann auch relativ schnell verflogen.
Das würde ich eher als Nebeneffekt sehen. Also je intensiver der Traum, umso eher wachst du wahrscheinlich auf und deshalb wirst du dich eher daran erinnern.
Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Naja, gut, wenn man sich dann nach dem Aufwachen daran erinnert hat, wie gesagt, dann ist der relativ schnell weg. Unter Umständen kann er dann aber länger im Gedächtnis bleiben. Also ich hätte jetzt vielleicht so eine Handvoll Träume, die teilweise Jahre her sind, woran ich mich noch erinnere. Da spielt dann die Intensität wahrscheinlich eine größere Rolle. Aber man muss ihn erstmal mit in den Wachzustand übernommen haben, damit sowas überhaupt geht.
Am besten direkt nach dem Schlafen drüber reden.
Ja, drüber reden oder sich vielleicht selber ganz bewusst nochmal ins Gedächtnis rufen. Einfach gedanklich nochmal die Handlung quasi von Anfang bis Ende durchgehen. Allein das kann schon helfen, dass man zumindest ein bisschen länger Ding in Erinnerung behalten kann.
So eine Sprachnachricht an sich selbst schicken, 10 Minuten.
Ja. Ja, gut. Dann kann man es auch gleich aufschreiben. Das ist wahrscheinlich die sicherste Variante.
Ich wäre auf jeden Fall für aufschreiben. So, welche Erfahrung ich auch gemacht habe, ist, gerade bei sehr schlechtem Schlaf habe ich öfter mal Träume gehabt, an die ich mich sehr gut am nächsten Morgen erinnern konnte. Das lag aber auch daran, dass ich gemerkt habe, in der Nacht immer wieder bin ich aufgewacht, aber ich bin dann relativ schnell wieder eingeschlafen und habe quasi so halb weitergeträumt, den gleichen Traum. Also wenn ihr wirklich träumen wollt, vielleicht müsst ihr euch einen Wecker stellen, alle, keine Ahnung, 93 Minuten oder sowas in der Art.
Nee, danke.
Das habe ich nie hingekriegt. Den Gedanken hat man ja vielleicht öfter mal, ne, gerade wenn es ein relativ schöner Traum ist, man aufwacht, sich dann zu denken, ja, fuck, ich habe jetzt noch Zeit, schlafe ich mal weiter und träume weiter. Ich will wissen, wie es endet, sozusagen.
Das war niemals beabsichtigt. Dieser Traum mit den Fingerkuppen damals, der ist in so einer Nacht entstanden.
Ja, ich weiß nicht, ob wir davon hier sprechen wollen. Also wir sind FSK 18 im Prinzip, aber das ist halt FSK 37. Und das kann man bei unserem Podcast-Hoster, glaube ich, nicht einstellen.
Können wir eine Halloween-Folge machen.
Aber wenn die Leute den wissen wollen, im Discord könnten wir den vielleicht diskutieren.
Aber dieses ich möchte wieder einschlafen, zurück in den Traum, habe ich tatsächlich auch schon gehabt. Wenn ich mich dann morgens dann dran erinnern kann, beziehungsweise aus dem Schlaf gerissen wurde und mich dran erinnern konnte, dass das ein guter Traum war und ich mich da wohlgefühlt habe und ich wollte dahin zurück. Es hat aber nur im seltensten Fall, ich glaube vielleicht 2 oder 3 Mal funktioniert, dass ich in den Traum zurückkomme. Aber ab da ist auch so ein bisschen kaputt, weil du weißt, dass du träumst.
Also wenn du dann auch im Traum weißt, dass du träumst, dann ist es ja eigentlich eher cool.
Ich weiß nicht, bei Träumen finde ich halt auch so angenehm, dass du es, wenn es ein guter Traum ist, dass du es halt nicht in der eigenen Verantwortung, in der eigenen Hand hast. Da entwickeln sich einfach die Sachen.
Ja, okay, dein quasi schlafendes Gehirn ist dann kreativer als dein bewusstes Selbst.
Na, es überrascht mich halt mehr.
Denkt sich zumindest abgedrehteres Zeug aus, ja, stimmt schon.
Es ist wie sich selbst eine Überraschung kaufen. Kann man machen, ist aber nicht so geil.
Also das ist jetzt vielleicht eine merkwürdige Frage, aber wir haben gerade schon, naja, also ich weiß nicht, ob Mike das als Albtraum bezeichnen würde, aber ja, so sagen wir mal relativ krasse und potenziell gewalttätige Träume angesprochen, aber auch welche, die so schön sind, dass man eigentlich direkt wieder da rein möchte. Was davon bevorzugt ihr? Weil ich finde das gar nicht so selbstverständlich, dass man darauf jetzt eine eindeutige Antwort geben kann.
Ich mag definitiv meine schönen Träume mehr. Wenn ich so überlege, Albträume, an die ich mich dran erinnern kann, das waren dann halt auch wirklich Ängste, die ich auch in real habe, die dann gefühlt sehr reell geworden sind, wodurch ich dann halt durch den Traum selbst auch aufgewacht bin. Sei es, dass eine Katze verletzt ist und bei mir ankommt und der fehlt ein halbes Gesicht.
Oh, okay.
Oder meinen Kindern passiert irgendwas. Also Dinge, die halt wirklich passieren könnten. Keine Ahnung, irgendjemand wird angefahren oder stürzt richtig blöd oder sonst irgendwas. Und ja, das sind dann Träume, da möchte ich nicht unbedingt wieder zurückgehen. Die können mir gestohlen bleiben.
Nee, zurückgehen vielleicht nicht unbedingt, aber deswegen habe ich es eingebracht. Ich sehe es nämlich tatsächlich andersrum. Also ich bevorzuge im Prinzip Albträume, auch wenn das irgendwie komisch klingt. Gut, das ist sehr individuell, ne, wie man sich von Albträumen belasten lässt. Und ich glaube, das kann ja teilweise schon als Krankheitsbild durchgehen, dass man dann von Albträumen so belastet wird, dass man gar keinen Bock mehr auf Schlafen hat. Aber ich bin da relativ unempfänglich für. Für mich ist das nach dem Aufwachen eigentlich, also hat keine Nachwirkungen, sag ich mal. Ich finde es nach dem Aufwachen von so einem Albträum, und ich bin da auch schon aufgewacht mit erhöhter Herzfrequenz oder Schweißausbrüchen oder so, ne, wie du sagtest, wenn ein Traum so schlimm ist, dass man davon aufwacht. Ich finde es danach dann aber eigentlich eher faszinierend und so rückblickend unterhaltsam. Also hat so ein bisschen so die Wirkung eines Horrorfilms. So, und ich nehme da nichts großartig Negatives mit, selbst wenn ich nach dem Aufwachen noch darüber nachdenke. Wohingegen bei richtig, richtig schönen Träumen, wo dann vielleicht auch Sachen vorkommen, Dinge, die ich mir im Real Life wünsche, die im Traum dann erfüllt sind. Keine Ahnung. In den letzten Jahren kommt es häufig vor, dass ich davon träume, ein richtig geiles Haus zu haben oder eine riesige Wohnung oder sowas, ne? Was jetzt nicht völlig unrealistisch ist, wie Fliegen oder so, ne? Aber ein Wunsch, den ich im Real Life hätte, aber jetzt nicht von heute auf morgen erfüllen könnte. Und wenn ich dann aufwache und mir klar wird, ja, war schon geil, aber war halt nur ein Traum und wird sich in der Realität so schnell nicht verwirklichen lassen, dann finde ich das nicht geil. Da denke ich dann eher, also da habe ich ein tiefes Bedauern danach, dass es halt nur ein Traum war. Deswegen finde ich es fast schon unangenehmer als wirkliche Albträume.
Ja, aber du kannst ja ein Haus finanzieren. Also du hast einen halbwegs anständigen Verdienst. Da dürftest du in 20 bis 30 Jahren mit einer ordentlichen Finanzierung das quasi durchhaben.
Abgesehen davon, wer weiß, vielleicht platzt ja doch noch eine Immobilienblase.
Es ist nur ein Beispiel, ne? Also klar, das ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen, aber Was weiß ich, als kleines Kind habe ich bestimmt auch mal davon geträumt, einen Sega Mega Drive zu haben, als ich nur ein fucking Master System hatte. Und das hätten meine Eltern mir dann vielleicht auf gar keinen Fall gekauft. So, das ist dann auch so ein Traum. Wachst auf, guckst unter den Fernseher, ja, shit, Master System.
Also ich kann den Gedanken nachvollziehen, ich kann beide Gedanken nachvollziehen. Und ich bin quasi genau in der Mitte. Also ich kann beiden Träumen super viel abgewinnen. Gerade die skurrilsten, schlimmsten Albträume, wenn ich mich dran erinnere, dann schreibe ich die auch auf und finde sie sehr amüsant. Also ich deute da auch nichts rein. Das ist wirklich einfach nur reine Unterhaltung. Und so schöne Träume. Also vor so 10 Jahren, da habe ich monatelang immer wieder davon geträumt, fliegen zu können. Es war sehr geil, aber ja, irgendwann war es dann leider vorbei.
Ja, wobei das, wie gesagt, ja eher was Unrealistisches ist. Also ich glaube zumindest, dass das nicht so schnell passieren wird, dass wir fliegen können. Hm. Und deswegen hast du da vielleicht aber nicht so ein Bedauern, wenn du aufwachst und feststellst, du kannst doch nicht fliegen. Also klar, fliegen ist total cool im Traum. Immer wieder gerne.
Es war vor allem diese Dragon Ball Flugmechanik. Also wirklich einfach nur Gedankenflug. Nee, aber so andere positive Träume, keine Ahnung. An sowas kann ich mich nie erinnern oder hab sowas gar nicht. Ja, nee, wüsste ich nicht.
Wir müssen aber auch dazu sagen, ne, ihr seid halt männlich, ich weiblich, das beeinflusst auch die Art unserer Träumereien.
Ist das so?
Ich habe eventuell etwas andere Ängste. Ja, Frauen, gerade als Mutter, neigen zu anderer Art von Träumen. Und vor allen Dingen andere Art von Albträumen.
Wahrscheinlich würde ein Vater auch Albträume haben, in denen die Kinder vorkommen. Oder was du sagst, ist mit deinen Katzen. Bis heute träume ich regelmäßig davon, dass meine Hündin auf die Straße rennt und ich nicht schnell genug hinterherkommt. Und die lebt seit über 10 Jahren nicht mehr. Also kommt halt auf die Lebensumstände an, welche Motive da in den Träumen auftauchen. Kann natürlich sein, ne, dass das irgendwie geschlechtsbedingt ist, aber weiß ich nicht, ob das so eine hohe Bedeutung hat.
Statistisch angeblich ja.
Okay.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, ne, ob das jetzt bei so einem Einzelfall, ob das wirklich dann relevant ist oder ob man da vielleicht aus der Statistik rausfallen würde. Aber statistisch gesehen träumen Männer und Frauen tatsächlich unterschiedlich, auch unterschiedlich intensiv. Und gerade was Albträume angeht, ist das wohl bei Frauen ein bisschen krasser als bei Männern, weil wir uns halt so quasi um die Familie Sorgen machen und nicht so ums Jagen.
Gut, aber das kann halt auch nur ein Nebeneffekt sein, ne?
Also ja, deswegen, ich weiß nicht, wie das jetzt hier so im Einzelfall ist, aber laut Statistik angeblich.
Ja, es wird ein Spektrum sein.
Ja, aber ich weiß halt von mir selbst, wenn ich einen Albtraum hatte, dann muss ich danach erstmal meine Kinder checken. Und wenn sie dann wach sind oder es nicht so schlimm ist, dann muss ich sie erstmal drücken.
Nehmt ihr aus Träumen was mit? Also so ins Reale, was Persönliches? Oder um es ganz explizit zu fragen, wenn ihr im Traum irgendwie, keine Ahnung, euer Partner hat Scheiße gebaut, seid ihr dann danach auf den Partner sauer? Ich kenne das von einigen Personen, dass das so ist.
Ein bisschen, aber wenn ich geträumt habe, dass mein Partner Scheiße baut, dann sage ich dem auch, dass ich geträumt habe, dass er Scheiße baut. Und dann unterhalten wir uns darüber, dann weiß er, warum ich angefressen bin und dass das wegen dem Traum ist. Und das verfliegt aber dann auch im Vormittag und spielt dann keine Rolle mehr. Also von daher, ja, ich empfinde dann natürlich was. Aber wie gesagt, ich finde es dann auch unfair, wenn ich den dann, keine Ahnung, zusammenscheißen würde und er denkt sich nur so, hä, was ist jetzt mit der passiert? Warum hat die jetzt so komisch geschlafen? Nee, aber dann sage ich ihm auch schon so, ja, ich habe geträumt das und dann, ja.
Gut, das ist ein gesundes Beziehungskommunikationsverhalten dann.
Also ich weiß nicht, ich irgendwie nehme ich da nichts mit, aber Leute, die ich kenne, die in Träumen dann vorkommen, die verhalten sich in den Träumen auch jetzt nicht unbedingt realistisch oder typisch. Die sind dann halt unter Umständen auch völlig anders als im Real Life und deswegen stelle ich da vielleicht nicht so die Beziehung dazu her, zu denen im Real Life, dass ich denen irgendwie was nachtragen würde oder so. Ich glaube, das sind einfach irgendwelche random Charaktere, die in Träumen vorkommen, aber die müssen ja irgendwie ein Aussehen haben und einen Namen vielleicht und da werden dann halt die Leute genommen, die ich im Real Life kenne. Obwohl die charakterlich eigentlich gar nicht mit denen übereinstimmen. So kommt es mir häufig vor.
Das Beste, was ich mal hatte, war, meine Freundin hat mir auf Arbeit geschrieben. Wir haben nicht zusammen gewohnt. Und sie meinte dann halt so, ja, ich habe gerade Mittagsschlaf gemacht, du hast mich im Traum betrogen, brauchst du heute nicht kommen. Danke!
Aber damit hattest du dann eigentlich einen Freibrief, ne?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hätte sie mir noch negativer ausgelegt.
Das ist doch wie dieses Klischee. Nee, alles okay. Ist in Ordnung. Nichts, nichts.
Ja, also das kann auch gute Begründung haben. Also wenn wir jetzt so Georgia zum Beispiel nehmen, sie hat ja gesagt, sie redet dann drüber und das verfliegt. Ich weiß nicht, also es kann auch sein, dass das einfach ein schützender Mechanismus war, so in Richtung, ja, komm mal lieber nicht, sonst pisse ich dir ans Bein, weil ich habe was Blödes geträumt, ist für die Beziehung besser. Also vielleicht war es auch ein bewusstes Nettes und nicht sauer, einfach nur.
Vielleicht will man sich auch einfach nur, weil einen das mitgenommen hat, alleine die Augen ausheulen und jetzt irgendeinen Liebesfilm gucken oder so.
Ja, also es muss ja nicht mutwillige Boshaftigkeit immer hinter Menschen stecken. Die meisten Menschen sind das nicht.
Also wenn schon so weit ist, dann sollte man vielleicht auch seine eigene Beziehung zu Träumen hinterfragen, wenn man das wirklich so ernst nimmt. Also ist vielleicht nicht böswillig, ne, aber zumindest etwas, an dem man in so einem Fall meines Erachtens arbeiten sollte.
Ja, das kostet alles Kraft. Also ich würde niemandem daraus einen Vorwurf machen, insbesondere da es kommuniziert wurde, aber so grundsätzlich ist das schon eine Sache, man kann da irgendwie was mitnehmen, was ich halt auch eher wenig nachvollziehen kann. Also Traumcharaktere sind Traumcharaktere und das ist dann halt so. Ist eher so, dass ich was von der Realität in den Traum mit reinnehme. Sowas halt wie, ich möchte jemanden umbringen, weil der war böse.
Und im Traum hast du dann die Gelegenheit dazu.
Richtig.
Ja, theoretisch kann man ja auch losgelöst von jetzt der Beziehung zu anderen Menschen irgendwas aus Träumen mitnehmen. Irgendwelche lösungsorientierten Ideen für irgendwelche Probleme, die man hat. Aber ich kann da jetzt auch keine Beispiele nennen, weil ja, auch damit kann ich nicht wirklich dienen oder ist mir nicht bewusst, dass ich da irgendwie mal einen großen Nutzen aus Träumen gezogen habe.
Doch einmal, aber das ist nerdy. Tomb Raider 3 habe ich gespielt und an irgendeiner Stelle habe ich festgehangen und ich habe tatsächlich stundenlang nach diesem einen Punkt gesucht, was mir fehlt, was ich falsch gemacht habe, dass ich weiterkomme. Ich habe davon geträumt und im Traum ist mir aufgefallen, dass es hinter der und der Ecke einen Schalter gab. Und am nächsten Tag bin ich als erstes nach dem Aufwachen dahin gegangen und er war wirklich da. Ich habe den also unbewusst bei 1000 Mal rumlaufen tatsächlich gesehen, aber nicht bewusst wahrgenommen.
Nicht schlecht.
Das einzige Mal, dass ich wirklich aus einem Traum was mitgenommen habe, was mir wirklich was gebracht hat.
Ja, neben solchen lösungsorientierten Sachen kann man Träume natürlich auch kreativ nutzen. Da gibt's etliche Beispiele aus der Kunst, wie Leute das schon gemacht haben. Das bekannteste ist wahrscheinlich Salvador Dali, dessen Bilder ja häufig auch an so Träume erinnern in ihrer Surrealität einfach. Oder auch im Film gab's ein paar Leute, Federico Fellini zum Beispiel oder David Lynch. Ich glaube, das ist auch relativ einfach, in sowas wie Twin Peaks oder Mulholland Drive zum Beispiel Traumlogik zu erkennen. Und ja, ihr seid ja auch so mehr oder weniger kreativ unterwegs, hin und wieder. kennt ihr das irgendwie, dass ihr in irgendeiner Art und Weise einen kreativen Nutzen aus Träumen mitgenommen habt? Also zum Beispiel jetzt Motive oder, gut, ihr schreibt jetzt wahrscheinlich keine Literatur, aber so Erzählstrukturen wäre ja so eine Sache. Irgendwas Traumartiges mal nutzen konntet?
Ich glaube nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich irgendwie aufgewacht wäre und mir denke, boah, geiles Motiv, das muss ich jetzt malen. Und schreiben kann ich nicht.
Ich habe es noch nicht umgesetzt, weil ich einfach in letzter Zeit sehr wenig gemalt habe. Aber ich habe seit Ewigkeiten 2 Landschaften in Träumen auch immer wieder. Und die will ich unbedingt noch malen. Aber ansonsten habe ich nichts, wo ich wirklich Kreativität reinfließen lassen könnte von meinen Träumen. Also schreiben werde ich nicht. Ich werde auch keine Horror-Splatter-Filme machen. Das wäre so, glaube ich, die beste Variante, wie ich das benutzen könnte. Aber ansonsten, ja, nee.
Ja, so geht's mir leider auch. Und ich kann nicht mal malen. Also ich habe da eigentlich gar kein Ventil, um sowas irgendwie rauszulassen. Aber ich habe mir schon so oft den Gedanken gemacht. Also ich meine, ich überlege seit 20 Jahren, ob ich nicht mal ein Drehbuch schreiben sollte. Und bei sowas kann ich mir das sehr gut vorstellen, bestimmte Sachen aus Träumen mal einzubringen. Also vermutlich könnte man jetzt nicht hingehen und einen Traum 1:1 verfilmen oder zu Papier bringen, weil das wäre, glaube ich, wenig unterhaltsam und würde zu viel Kontext, der noch erklärt werden müsste, erfordern. Aber so einzelne Sachen, einzelne Bilder, einzelne Handlungsabschnitte und so, ich kann mir das extrem gut vorstellen. Und es wundert mich halt auch nicht, dass das in der Vergangenheit schon sehr häufig gemacht wurde und, soweit ich es beurteilen kann, auch zu coolen Ergebnissen führte.
Ja. Ja, wenn ich schreiben könnte, ich kann es leider wirklich absolut nicht. Keine Begabung dafür. Aber ich habe mir auch mal, als ich ein bisschen jünger war, überlegt, dass es eigentlich ganz cool wäre, sämtliche Träume irgendwie festhalten zu können und im Nachhinein vielleicht auch zusammenzufügen zu irgendwas. Film, Buch, Roman, was weiß ich was. Was dann vielleicht im Nachhinein sogar Sinn macht.
Ach, vergiss Sinnhaftigkeit. Einfach losschreiben.
Ja, als Story in sich.
Ach, egal. Braucht man nicht.
Ja, ist bestimmt schwierig. Also ich habe nicht mehr viel von meinen Traumtagebüchern gefunden, aber wenn ich da so Sachen irgendwie zusammenfügen sollte, ich glaube nicht, dass ich da jemals ein wirklich kohärentes Handlungskonstrukt oder so zusammenschreiben lassen würde.
Ja, das Ding ist ja auch, meistens hast du ja dann keine abgeschlossene Geschichte.
Das stimmt. Also doch Literatur, Kurzgeschichten ist auch das optimale Medium. Oder halt Kurzfilme.
Oder du gibst allen Menschen, die vorkommen, ein Tierwesen und schon hast du eine Fabel.
Ja, aber die sollte ja theoretisch sowas wie eine Moral haben. Und das ist ja auch so eine Sache von Träumen, dass diese Geschichten, die man erlebt, nicht unbedingt einen tieferen Sinn haben oder irgendeine Aussage oder so.
Ja, würdest du jetzt irgendwas träumen, was du tatsächlich mit einem Wertesystem in deinem Innern abgleichen würdest, dann hättest du ja eine Moral.
Das kommt nicht vor.
Vielleicht sind ja all unsere Märchen von damals und so Kinderbücher so entstanden. Also gerade beim Struwwelpeter könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Da hat vielleicht noch jemand gedacht, ja gut, den Traum, da bring ich noch ein bisschen Moral mit rein. Du schneidest dir nicht die Fingernägel, also deshalb hacken wir die dir ab. Aber vielleicht hat der liebe Herr einfach nur davon geträumt.
Wahrscheinlich wird das ja häufig der Fall gewesen sein. Frau Holle würde mir da einfallen. So einen absurden Quatsch, ich meine, den kann sich ja keiner ausdenken. Das muss ja irgendwie aus einem völlig wirren Traum entstanden sein.
Dabei fällt mir gerade ein Buch über das Träumen, was so nüchtern betrachtet genauso wirr ist. Es gibt ein altes Sandmännchenbuch, das Schlaf-ABC. Da wird erklärt, so halb wissenschaftlich, aber auf Märchen von Sandmännchen beruhend, dass das Sandmännchen in einem Augenblick der Unachtsamkeit beim Zähneputzen, wenn wir abgelenkt sind, uns so ein Sandkorn ins Auge flickt und dieses Sandkorn über unsere Blutbahn in unser Innerstes geraten und wir dann absolut wehrlos sind, wenn die Müdigkeit und die Träume kommen und die Träume davon abhängen, wie die Sandmischung vom Sandmännchen am Tag geraten ist, weil er nämlich Sand zusammenmischen muss.
Das klingt wie eine Theorie, die Rentner auf Facebook verbreiten.
Ich wusste, dass das Sandmännchen einfach evil ist.
Ja, dass es so Medien gibt, die sich jetzt nicht aus Träumen inspirieren lassen haben, sondern sich wirklich explizit mit Träumen beschäftigen, ist ja auch aufgrund der reinen Verankerung des Träumens im Menschen eigentlich selbstverständlich. Bestes Beispiel aus den letzten Jahren wäre der Film Inception wahrscheinlich von Christopher Nolan oder von Richard Linklater, den findige Hörer von Dreiraumkino wahrscheinlich auch aus einer früheren Folge kennen. Er hat einen Film namens Waking Life gemacht, in dem das Ganze auch behandelt wird. Habt ihr da zufällig gerade noch andere Beispiele, in dem wirklich der Prozess des Träumens an sich verarbeitet wurde?
Spontan komme ich, glaube ich, gerade auf keinen.
Ja, ist wahrscheinlich auch fraglich, inwieweit man da sehr viel draus machen kann, streng genommen. Ja, du kannst deine Träume beeinflussen, das ist irgendwie das Naheliegendste. Oder du wirst in deinen Träumen gejagt und es wirkt sich auf die Realität aus. Das ist dann so ungefähr das, was Christopher Nolan auch gemacht hat. Und ja, viel mehr geht ja eigentlich auch nicht. Ich glaube, so eine Meta-Betrachtung von Träumen ist immer uninteressanter als Inhalte von Träumen selbst.
Ich meine, wäre ja schon fast Matrix.
Ja, das ist auch so ein philosophischer Ansatz, ne? Traum als simulierte Realität. Ich glaube, Descartes hat sich da ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich wollte mich im Vorfeld nicht zu tief reinlesen. Auch weil ich es intellektuell natürlich locker geschafft hätte. Es ist auch ein Thema, was Leute schon vor ein paar hundert Jahren beschäftigt hat.
Musste ich im Philosophieunterricht lesen.
Ich leider nicht. Wäre interessant gewesen. Ja, da geht es, glaube ich, auch um Fragen, wie man jetzt feststellen kann, was Realität ist, ne? Und was macht die eigentliche Realität mehr zu einer Realität als die Realität im Traum?
Ich erinnere mich nicht mehr. Es war lang, es war schwierig und ja.
Ja, auf jeden Fall ein Thema, was die Menschheit schon lange beschäftigt. Ja, aber nicht nur mit der Verarbeitung von Träumen in der Kunst und so weiter haben sich Leute beschäftigt, sondern natürlich auch mit der Interpretation. um da irgendwie wiederkehrende Muster nicht nur zu erkennen, sondern eben auch denen eine Bedeutung zuzumessen, woraus dann so etwas wie Traumdeutung entstanden ist. Für mich persönlich ja ein Begriff, den ich immer mit esoterischem Quatsch verbinde. Auch hier wieder schönen Gruß an Sigmund Freud. Aber ja, wie steht ihr dazu oder habt ihr da mehr Einblick in die ganze Sache und könnt das doch für eine plausible Wissenschaft als plausible Wissenschaft irgendwie darstellen?
Naja, Traumdeutung ist ja immer noch ein Thema, also auch ein aktuelles. Und ich finde die moderneren, wissenschaftlicheren, psychologischen Ansätze tatsächlich sinnvoll, gehen in eine gute Richtung, weil das sehr individuell zugeschnitten ist und man dann nicht sagt, ja, keine Ahnung, wie bei Freud, du hast von der Kerze geträumt, also Phallus-Symbol. Ich weiß, was du nachts denkst. Treppe steigen bedeutet übrigens, dass man eigentlich vom Sex träumt, wo ich mir denke, wenn ich Treppe steige, denke ich nicht an Sex. Und wenn ich ein Zimmer betrete, muss das kein Frauenzimmer sein. Nur weil ich in ein Zimmer komme, heißt das nicht, dass ich mit irgendwem in diesem Zimmer schlafen möchte. Dieser Mann ist einfach nur sowas von besessen von Genitalien und Geschlechtsverkehr. Also, ja, Freud. Nee, aber heutzutage schaut man dann eher so, ja, was sind denn deine persönlichen Gegebenheiten? Was könnte das für dich persönlich jetzt heißen? Was bist du dabei aufzuarbeiten? Das machst du ja normalerweise dann auch mit jemandem, der das gelernt hat, geschult ist und dich da komplett auseinandernimmt. Und da, denke ich, würden Träume tatsächlich irgendwo Sinn machen. Nicht jeder natürlich, aber vielleicht irgendwas, was immer wiederkehrt. Ich habe von einem Doktor, der einen Vortrag gehalten hat, habe ich ein Beispiel gehört. Da war eine Frau, die jedes Mal, also jede Woche mindestens einmal davon geträumt hat, dass sie fliegt und jedes Mal, wenn sie sich gerade wohlfühlt, abstürzt. Jetzt war sie illegal im Land, hat aber gut gearbeitet und sich integriert, aber hat halt auch einfach nicht die offiziellen Papiere. Und hat immer mit der Angst gelebt, dass wenn sie sich aus ihrem Knebelvertrag löst und sich einmal wohlfühlt, auffliegt und abgeschoben wird. Und dieser Traum ist bei ihr tatsächlich weg gewesen, nachdem das alles quasi ins Reine kam und sie nicht mehr illegal war und Job gewechselt hat, wo sie dann halt gewertschätzt wurde. Und das war dann ihr Höhenflug mit Absturz, dann was nicht mehr zum Albtraum kam.
Okay, also wirklich ziemlich metaphorisch dann im Traum. Krass.
Also das kann tatsächlich so in die Richtung gehen. Und wenn du dann wirklich jemanden hast, der halt dann wirklich Zusammenhänge in deinem Leben sehen kann, finde ich, denke ich, macht ein Traum auch mit Traumdeutung Sinn.
Ja, bloß, ich meine, in so einem Fall, was muss da großartig gedeutet werden? Also was ändert es, wenn du diese Symbolik in deinem Traum erkennst, wenn es denn wirklich eine Symbolik ist?
Ja, das war jetzt auch ein sehr simples Beispiel, ne? Ich meine,
ja.
Es wird garantiert auch kompliziertere Fälle geben, wo Dinge immer wieder kommen. Und wenn du dann halt nicht die Hintergrundgeschichte weißt, dann ist es ein wirrer Traum, der immer wieder kommt. Ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, was meine Träume von damals aus meiner Kindheit, die immer wieder aufgetaucht sind, was die zu bedeuten hatten. Die sind halt mittlerweile weg, aber keine Ahnung.
Ja, also die modernen Ansätze finde ich wesentlich besser, weil die halt so ein bisschen Ursache und Wirkung umkehren. Halt eher, du hast etwas, was dich belastet und deshalb kommt dieser Traum als das, was er früher doch eher so charakteristisch war. Diese paradigmatische Suche nach dem großen Hintergrund. Also du träumst von einem Zimmer, weil du mit Frauen schlafen willst oder ähnliches. Das ist halt wirklich so ein Ansatz. Wenn ich wirklich an etwas glauben möchte, dann finde ich auch Argumente, um den Glauben zu bekräftigen. So funktioniert jede Verschwörungstheorie. Aber das Ganze umzukehren ist halt wirklich ein wesentlich besserer Ansatz, um zu sagen, ja, du hast da ein Problem. Dein Traum will dir das vielleicht unterbewusst sagen, beziehungsweise es beschäftigt dich so, dass du das verarbeiten musst, aber du kommst halt einfach nicht dazu. Vielleicht mach das mal. Also weniger in Träume reininterpretieren, als vielmehr austräumen, was rausnehmen.
Und da sind wir nämlich auch mit was ganz anderem drin, als zum Beispiel in der Esoterik, wo man sagt, ja, Feuer, das ist entweder was Wärmendes, was Zerstörendes oder ein Transformator. Und dann guckst du, was daraus sich zusammenbasteln lässt. Nimmst fünf Begriffe und interpretierst irgendeine Geschichte rein.
Ja, das ist noch schlimmer als Sternzeichen.
Ja. Wasser, was sich bewegt, da möchte ein Geheimnis ans Licht.
Und wie würde das in der modernen Traumdeutung aussehen? Also da würde man dann gucken, du bist jemand, der gerne versehentlich seinen Herd anlässt und deswegen träumst du von Feuer oder?
Naja, also, vielleicht hat dieser eine Traum mit dem Feuer gerade nichts zu bedeuten.
Ja, also vielleicht fehlt mir noch das perfekte Beispiel, wobei das halt, also es war halt schon ein gutes, aber ein sehr offensichtliches Beispiel von dir, mit dem Fliegen und dem Abstürzen. Aber irgendwie sehe ich nicht so den großen Unterschied, weil letztlich ist das alles immer Interpretation, die halt zufällig mal sehr gut passen kann und ansonsten, so wie bei Freud, vielleicht auch eher weit hergeholt ist.
Vielleicht ein passendes Beispiel wäre Ertrinken im Traum. Ich ertrinke häufiger mal im Traum. Ich weiß auch genau, dass ich gesundheitliche Probleme dahingehend habe. Und ich sehe das dann auch. Ja, Atemwegsfunktion ist scheiße. Vielleicht gehst du mal zum Arzt.
Was hat das mit aus großer Höhe fallen zu tun? Weil das hatte ich früher relativ häufig. Also und auch abstürzen und aufkommen.
Ja, also wenn wir, also vor allen Dingen, wenn ich das jetzt machen würde, dadurch, dass ich deine Kindheit nicht so wirklich kenne. Nein, dadurch, dass ich deine Kindheit nicht kenne, wäre das für mich jetzt wirklich so ein ins Blaue raten. Ich könnte ja seine interpretieren von wegen, ja, fühlt sich nicht aufgefangen.
Weiß ich fehlende nicht. Sicherheit oder Suizidgedanken?
Ja, nee, meistens, wenn du offene Suizidgedanken im Traum hast, dann bist du ja gesund. Nur wenn du halt von dem quasi Gegenteil träumst, dann hast du ja Suizidgedanken. Das ist das Skurrile daran. Wenn du zum Beispiel einfach davon träumst, aufs offene Meer rauszusegeln und einfach unendlich weit rauszusegeln und nichts anderes zu tun, dann bist du angeblich suizidgefährdet.
Oder ich habe einfach Bock, mal Urlaub zu machen.
Dann würdest du aber von dem Urlaubsort träumen.
Ja, da muss man irgendwie hinkommen. Zum Beispiel mit einem Segelboot über den offenen Ozean.
Ja, aber dann ist dein Ziel nicht der offene Ozean. Alleine. In der Nussschale.
Das ist schon wirklich sehr esoterisch. Wir hatten letztens Filmfeier, Segelboote. Richtig geil. Ich habe leider nicht davon geträumt. Aber ich habe beim Einschlafen den Seegang vermisst. Ich hätte total gerne ein schwankendes Bett gehabt.
Kinder schlafen gut in Schaukeln.
Ja, oder Wasserbett, ne? Genau für solche Situationen wäre das schon praktisch.
Und dann ertrinkt man im Wasserbett. Weil man zu aktiv geträumt hat.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Aber im Traum überlebt man. Man ertrinkt dann im Real Life. Also komplette Umkehrung.
Ja, genau.
Das ist ein sehr guter Ansatz, denn es gibt andere Länder und Epochen, in denen das so gedacht war. Man hat nämlich in Indien damals, frag mich nicht, wann die Veden geschrieben wurden, das sind die heiligen Bücher, die man in Indien finden kann, da hat man gedacht, wenn man träumt, verlässt die Seele den Körper und sucht sich quasi ihre eigenen Abenteuer über Nacht, während der Körper halt regeneriert. Deswegen solltest du auch niemals einen Schlafenden zu schnell wach machen, weil die Seele ja rechtzeitig wieder in den Körper zurückfahren muss. Sonst hast du da so ein seelenloses Etwas.
Ach krass, so kann man Zombies herstellen.
Oh nein, in der REM-Phase geweckt. Die Seele war leider zu weit weg.
Ja.
Und im alten China hat man auch gedacht, dass Träume Reise in die Welt der Geister sind. Also, dass da eine Welt jenseits unserer existiert, in die du aber nur kommst, wenn du dich als Träumender dahin bewegst, weil du ja quasi dann ein Geist bist. Und dann kannst du die Geisterwelt erforschen. Deswegen war das auch sehr, sehr wichtig am Hofe und bei wohlhabenden Menschen, dass da ein Beamter ist, der Traumdeuter gelernt hat und dir dann erzählt, was das tatsächlich zu bedeuten hat, was du da gerade geträumt hast, weil das über Glück und Unglück entscheidet.
Ja, okay. Also ich halte von der Psychoanalyse von Freud jetzt nicht so viel, aber da ist mir das dann doch lieber als sowas.
Da das ist ja
hat die Menschheit schon ein paar Fortschritte gemacht.
Lange her.
Ja, natürlich.
Also Freud hat nicht nur Schlechtes gebracht, ne? Aber so Astralebenen-Kram, holy fuck.
In Japan habe ich direkt drei Beispiele aus unterschiedlichen Zeiten. Das erste, da hat man einfach gedacht, Träume sind tatsächlich irgendwo ein Stück in der Realität. Also du träumst irgendwas und das ist irgendwo wirklich passiert. Dann, dass ein Baku böse Träume frisst, um böse Geister zu vertreiben. Also dass es einfach nur böse Geister sind, die dir Albträume bereiten und der Baku frisst die und dann ist alles wieder gut. Oder was tatsächlich jetzt noch geglaubt wird, angeblich, ich weiß es ja nicht selber, der erste Traum im neuen Jahr, das ist der Hatsuyume. Der bestimmt dein Schicksal, dein Glück im Jahr.
Ja, das ist dann natürlich ungünstig, wenn man keine schönen Träume hat, sondern immer nur von abgetrennten Fingerkuppen träumt.
Ja.
Das hast du jetzt reingebracht. Bei mir waren es nur Fingerkuppen.
Ach so, okay. Waren die nicht abgetrennt?
Ja doch, im Traum schon. Ich hatte es nur bisher nicht erwähnt.
Ach so, ja.
Weil too explicit.
Ach, das geht doch noch.
Also, wenn man diese Theorie tatsächlich unterstützen will, dann wäre das ein super Argument gegens Böllern zu Silvester. Durch diese ganze Böllerei kannst du eh nicht gut schlafen, hast richtig beschissene Träume. Also sollten wir fürs Karma Böllern verbieten, um den besseren Traum zu haben.
Machen die Japaner, glaube ich, sowieso nicht so, ne? Also ja, machen sie aber nicht zu Neujahr, glaube ich. Da geht man an den Schrein und beten und bekommt eine Orange.
Das halte ich auch für wesentlich sinniger, als auf die Idee zu kommen, einfach ja mitten im Jahr den Betrunkenen gerade einfach Sprengstoff in die Hand zu drücken.
Naja, wobei das so ein Ding von Survival of the Fittest auslösen kann.
Ja, da gab's genügend Darwin Awards. Nee, aber das wäre halt so ein Ding, ne? Erster Traum, bestimmt das Jahr, jo.
Aber schläft man durchs Böllern wirklich schlecht? Ich meine, man kommt ja nicht in den Tiefschlaf, also kann man sich auf jeden Fall besser an die Träume erinnern. Gut, blöd wird's eventuell, wenn man so Geräusche aus der Umgebung in den Traum mit einbaut, was auch immer wieder lustig ist.
Dann träumst du erstmal schön vom Krieg.
Kommen wir noch mehr dazu. Die Einflüsse auf Träume. Alkohol. Unruhiger Schlaf durch Alkohol und zu Silvester wird gesoffen. Vielleicht auch nicht das Beste,
ja.
Um gut zu träumen.
Musst du länger aufbleiben, bis der Alkohol wieder abgebaut, das Feuerwehr verklingt und dann erst schlafen gehen.
Januar einfach nicht schlafen.
Ganzen Januar.
Ja, okay, oder die ersten 2 Wochen oder so, bis die ganzen anderen Leute ihre Böller verballert haben.
Ich glaube, das wäre nicht ganz so gesund.
Ich glaube auch.
Ich weiß nicht mehr genau, was der Rekord war, beziehungsweise wann dieser Experimentierende dann wirklich eingeschlafen ist. Ich glaube, das war so bei 22 oder 27 Tagen, irgendwie habe ich das im Kopf. Und den genialsten Effekt, den er berichtet hat, er hat Laternen für Menschen gehalten. Und heftige Diskussionen damit geführt.
Ja, aber den Zustand kann man auch anders herbeiführen. Da muss man nicht 20 Tage lang wach bleiben. Also.
Aber du hast mehr vom Tag.
Ja, weiß ich nicht.
Kannst dich nur nie dran erinnern.
Also wenn ich heutzutage eine Nacht durchmache, dann habe ich von dem Tag danach nicht so viel und kann mich auch nicht dran erinnern. Kurze Info dazu, der Weltrekord im Schlafentzug wurde 2007 aufgestellt und angeblich ging das nur über 266 Stunden, also etwas über 11 Tage.
11 Tage, okay.
Hat einen Rekord gebrochen, der 40 Jahre vorher aufgestellt worden war. Also es ist wirklich relativ schnell, dass man da komplett abbaut.
Ja, natürlich.
Ich habe ein Experiment mitbekommen, wo man extrem wenig geschlafen hat, wo man nur so Powernaps gemacht hat. Da hält man natürlich mehr Tage aus, ist aber genauso scheiße drauf.
Oh, super. Das will man doch haben.
Ja, ne? Aber es gibt tatsächlich auch Medikamente, die mit Absicht zum Beispiel REM-Phasen unterdrücken. Antidepressiva. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass depressive Menschen durch Träume in den REM-Schlafphasen depressiver werden. Dabei sind die Träume nicht mal irgendwie negativer, sondern genauso banal wie der ganze Rest auch. Aber irgendwie nimmt das depressive Menschen krass mit.
Ja, wenn du weniger verarbeiten kannst, nimmst du natürlich peu à peu immer mehr Zeug mit in den nächsten Tag, ne?
Ja, ich glaube, diese ganze Löffeltheorie ist auch noch gar nicht so alt, ne?
Löffeltheorie?
Das ist die Theorie, dass wenn du depressiv oder irgendwas in der Richtung bist, dann hast du zur Verbildlichung jeden Tag so und so viel Löffel zur Verfügung. Das ist quasi die Energie, die du am Tag hast, um irgendetwas zu machen. Es hat aber nicht jeder Mensch gleich viel Löffel. Vielleicht habe ich nur 6 Personen Besteck, während jemand anders direkt für eine ganze Party gekauft hat. Das heißt, ich mache Sachen, ich mache die genauso gut und toll und bin aber auch nicht beschissener drauf, aber nach 6 Löffeln ist bei mir einfach Sense und da muss ich auf den nächsten Tag warten, bis ich wieder 6 Löffel habe. Und wenn du jetzt als Depressiver quasi deine 6 Löffel hast und der Schlaf dir durch krass aktive Träume vielleicht schon 3 abzieht, dann hast du für den Rest des Tages nur noch 3 und das ist krass scheiße.
Okay, ich kenne das nicht als Löffeltheorie, aber die unterstütze ich komplett.
Ja, ich auch.
Also, dass es mir in den letzten Jahren mental um einiges besser geht als früher, vielleicht liegt dann wirklich daran, dass ich mir vor nicht allzu langer Zeit neues Besteck gekauft habe und jetzt relativ viele Löffel besitze, ja?
Wenn da viele Löffel dabei waren, ja.
Also, einige. Große, kleine.
Ja, vielleicht haben die ja noch bunte Farben.
Nee, die sind alle schwarz. Vielleicht sagt das auch schon einiges aus, aber sie löffeln halt trotzdem. Darum geht's ja.
Sieht super aus.
Ja. Ja, so Einflussnahme auf Träume ist natürlich interessant. So klar, Antidepressiva, wahrscheinlich aber auch gegen Albträume. Ne? Wie ich vorhin schon sagte, dass Albträume ja wirklich auch extrem belastend sein können, dann will man die ja vielleicht auch irgendwie unterdrücken. Interessant wäre natürlich auch die Gegenseite, wenn man vielleicht richtig, richtig Spaß an Träumen hat und davon einfach mehr will oder sich besser dran erinnern will, ob es da nicht noch Möglichkeiten gäbe. Also ich habe früher ja hin und wieder mal Traumtagebuch geführt, habe es nie wirklich lange durchgehalten, aber habe da auch immer notiert, was ich so an Substanzen vor dem Schlafengehen zu mir genommen habe. Und da ist aufgefallen, dass es eigentlich immer, wenn ich was notiert habe, was halt darauf hinwies, dass ich ja mich gut an Träume erinnern konnte und die vielleicht auch ein bisschen interessant waren, sodass sie es wert waren, aufgeschrieben zu werden, da war eigentlich immer entweder Koffein, also wirklich nochmal eine Kanne Kaffee vor dem Schlafengehen, oder geringe Mengen Alkohol, so 2 Bier, sagen wir mal. Das war so ziemlich der Standard bei den interessantesten Träumen. Im Gegenzug dazu, weiß ich natürlich nicht aus erster Hand, sondern hat jemand erzählt, bei THC werden Träume oder Erinnerungen an Träume komplett unterdrückt. Also in einer Phase des THC-Konsums finden Träume im Prinzip gar nicht statt. Kann natürlich auch subjektiv sein, aber das wäre dann auch so ein Mittel, was das eher unterdrückt anscheinend.
Das sehe ich aber auch wieder eher auf der körperlichen Nebenschauplatzebene. Also es ist ein Nebeneffekt, dass durch Alkohol und durch Koffein vorm Schlaf der Schlaf eher unruhiger wird. Weil dein Körper muss sich ja trotzdem, also gerade beim Koffein, muss dein Körper sich quasi dagegen wehren, weil das ja doch an diese Schlafrezeptoren andockt. Ja. Bei Alkohol ist auf jeden Fall, die Leber ist damit beschäftigt. Dein ganzer Körper ist eigentlich damit beschäftigt. Deshalb schläfst du unruhiger und kannst dich eher daran erinnern, weil du eher aufwachst. Wobei THC als eher so relaxant, das hat ja keine krassen Auswirkungen auf den Rest des Körpers, halt nur auf das Hirn. Und das ja wird dann wahrscheinlich eher dazu führen, dass du einen tieferen oder halt einen festeren Schlaf hast.
Ja, aber das kann genauso wie bei den Antidepressiva dann sein, dass einfach REM-Schlafphasen wegfallen. Gerade dadurch, dass du dann mehr in Tiefschlaf als in dieser halbwachen REM-Schlafphase hängst.
Ja, durchaus.
Also ich weiß es nicht, ich müsste es nachgucken, aber könnte ich mir schon so erklären.
Wie ist es denn mit Schlafmitteln? Also ich habe jetzt keine Erfahrung mit so Schlafmitteln, aber theoretisch müsste das dann ja auch dafür sorgen, dass man sich an Träume nicht erinnern kann.
Da kann ich aus Erfahrung sagen, ist eher so. Aber ich habe auch nur eins genommen.
Ja, mein Gedanke war immer, dass das vielleicht ein bisschen die Kreativität fördert. So kleine Mengen Alkohol oder Koffein. Andererseits THC ja eigentlich auch. Ja, und so habe ich mir eigentlich immer zusammengereimt, dass Träume dadurch vielleicht intensiver werden. Aber allein THC spricht ja schon dagegen. Also ja, ich stimme dann überein. Das wird wahrscheinlich wirklich eher an der dadurch beeinflussten Tiefe des Schlafes liegen.
Ja, aber was ich da sehr interessant fände, wäre, wie ist das bei richtigen psychoaktiven Substanzen, LSD? Wie sind die Träume, wenn du auf LSD eingeschlafen bist?
Schläft man auf LSD?
Ich glaube, das solltest du nicht unbedingt tun. Und wenn doch, solltest du jemanden haben, der deinen Schlaf überwacht. Weil das sind halt so harte Drogen, da erstickst du dann halt an Erbrochenem und Ähnlichem. Aber da wäre eventuell ein Schlaflabor oder Ähnliches gar nicht so uninteressant.
Ja, wo es auch LSD gibt.
Ja, also halt wirklich jegliche psychoaktive Substanz. Ob die das mal untersucht haben oder ob die das untersuchen, da wie die Kreativität wirklich sich auswirken könnte mit den Sachen.
Also ich habe in meinem Leben noch keinen LSD genommen, aber zu der Zeit, als es noch legal war, oder ich glaube, es ist immer noch legal, mal ein bisschen mit hawaiianischer Holzrose, mit dem Wirkstoff LSA, der LSD nicht komplett unähnlich ist, experimentiert. Und ich meine, da hätte ich auch einmal geschlafen. Und ich glaube, das war wirklich schon sehr den Traum anreichernd, sagen wir mal. Also schon so, wie man sich das vorstellen würde, dass alles ein bisschen krasser, intensiver und abgedrehter wird. Aber keine Ahnung, ob das bei LSD genauso ist. Vermutlich noch extremer.
Ja, wie gesagt, jede psychoaktive Substanz wäre da eine Referenz.
Ja, andere Arten und Weisen, Einfluss auf die Träume zu nehmen, wenn wir jetzt uns mal von den Drogen wieder entfernen wollen, würde dann unter Umständen in Richtung des Klartraums oder des luziden Träumens gehen, was ich auch für ein sehr, sehr interessantes Thema halte. Das heißt, luzider Traum drückt im Prinzip aus, dass du dir während des Träumens bewusst bist, dass du träumst und dadurch auch die Möglichkeit hast, den Trauminhalt zu verändern beziehungsweise den Traum zu steuern. Von mir kann ich sagen, ich habe eigentlich nur zwei Situationen gehabt, in denen ich wirklich mich dran erinnern kann, dass es mal so vorgekommen ist, ohne jetzt gezielt darauf es anzulegen, weil da gibt's auch Mittel und Wege, wie man sowas, naja, nicht unbedingt herbei oder hervorrufen, aber zumindest fördern kann oder trainieren kann, diese Fähigkeit. Würd's aber gerne eigentlich mehr erfahren. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit?
Das eine oder andere Mal, wie erwähnt, wo ich das geschafft habe, in den Traum zurückzukommen, aber ansonsten nö.
Also ich kann sagen, ich habe es mal eine Weile probiert, nie sonderlich erfolgreich. Diese Flugträume, da war ich mir ab einem gewissen Zeitpunkt, weil die sich immer wieder wiederholt haben, tatsächlich bewusst, das ist jetzt ein Traum, weil ich kann nicht fliegen, aber ich hätte niemals Einfluss nehmen können.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, so diesen Gedanken, während man da gerade am Fliegen ist, dass man es ja gerade noch genießen soll, weil es ja eh nur ein Traum. Den kann ich irgendwie auch so nachvollziehen. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt als luziden Traum im klassischen Sinne bezeichnen.
Nee, also da würde ich auch zuzählen. Du musst das beeinflussen können. Ansonsten hast du einfach nur ein halbwegs gutes, logisches Ich, was dann plötzlich im Traum auftaucht und sagt, jo, ist ein Traum.
Ja, das kann man auch viel weiter treiben. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Hatte ich vorhin ja kurz angesprochen, dass Leute das für einen Sport nutzen. Da habe ich vorhin mal von jemandem gelesen, der Turner war, ich glaube Reckturner oder sowas, der im Traum seine Haltung bei seinen Turnübungen quasi kontrolliert hat, indem er entweder im luziden Traum selbst sich einen Reck vorgestellt hat und dann seine Übung gemacht hat oder sich in die Rolle des Beobachters begeben hat, um seinen Trainingspartner dann zu beobachten. Und der das dann halt auch wirklich hervorrufen konnte, diese Situation. Oder andere Sachen, ein Musiker, der sich in seinem Traum immer ein Radio vorgestellt hat. Größte Herausforderung für ihn war wohl, das Radio zu suchen, weil das immer versteckt war in seinen luziden Träumen. Und dann den Traum dahingehend beeinflusst hat, dass er sagte, jo, dieses Radio spielt jetzt Musik. Und sich dann einen Song angehört hat, so 2 Minuten. Und sich dann zum Aufwachen gezwungen hat und den Song erstmal irgendwie festgehalten hat, so kurz eingesungen oder irgendwie so. Und das dann auch wirklich als Musik dann irgendwann veröffentlicht hat, weil er meinte, im Real Life ist er eigentlich eher ein mittelmäßiger und nicht so kreativer Musiker. Aber da kamen seine besten Ideen her. Also das ist wirklich faszinierend, auch wie das genutzt werden kann.
Ich habe gelesen, dass Menschen süchtig werden nach luziden Träumen.
Ist, glaube ich, nicht so absurd, der Gedanke, ne? Weil Träume an sich ist ja schon irgendwie eine coole Sache, wenn es jetzt nicht nur unangenehme Träume sind. Und wenn man da noch bewusster Einfluss drauf nehmen kann, ja, ist so ein bisschen Eskapismus dann.
Ja.
Ja, aber ist wohl auch nicht ganz so einfach, dahin zu kommen, ne? Also Traumtagebücher sind halt ein Weg, oder allgemein sich zu trainieren, sich an Träume zu erinnern, hilft da wohl sehr. Oder regelmäßige Reality-Checks. Also zum Beispiel soll man sich wohl einen Punkt auf die Hand malen und auch im Wachzustand immer wieder raufgucken, um festzustellen, dass man jetzt wach ist. Und das muss so eine eingeübte Handlung sein, die man irgendwann auch im Traum macht. Wenn man dann im Traum sich auf die Hand guckt und der Punkt nicht da ist, dann weiß man, dass man träumt und zack, geht der luzide Traum los. Aber da gibt's etliche Reality-Checks, die man da so machen kann. Das ist alles Übungssache wahrscheinlich.
Ist das nicht total aufwendig? Wäre es nicht leichter, sich ein Stigmata zu verpassen?
Ja.
Was ist aber, wenn du halt auch träumst, dass du diesen dämlichen Punkt auf der Hand hast?
Ja, dann gibt's noch andere Sachen, Traummechaniken nutzen. Zum Beispiel sich ein Buch oder einen Zettel vorstellen. Gucken, was draufsteht, weggucken, nochmal raufgucken. Und im Traum ist es dann sehr wahrscheinlich, dass du im zweiten Mal gucken, was anderes draufsteht.
Oder du es nicht lesen kannst.
Ja. Also das mit dem Punkt auf der Hand habe ich mal durchgezogen für 2 Tage, dann war es mir zu doof. Aber ja, weiß nicht, vielleicht inspiriert durch die heutige Folge werde ich da nochmal ein bisschen was versuchen.
Dir einen Nagel durch die Hand rammen.
Ja, mein Gott, das ist nur ein Beispiel.
Also ich glaube, ich würde eher den nächsten Kassenbon aufheben. Und wenn ich den nicht mehr lesen kann, dann bin ich nicht real.
Ja. Ja, andererseits werden so luzide Träume auch teilweise kritisch gesehen, weil der Schlaf währenddessen halt nicht unbedingt so erholsam ist. Es ist wohl so, dass da Zentren im Gehirn, also manche Zentren im Gehirn sind dann vom Wachzustand gar nicht mehr zu unterscheiden. Und das kann ja nicht so wirklich zugunsten der Schlafqualität sein.
Ja, aber dann macht man das ja nicht statt dem Nachtschlaf, sondern, keine Ahnung, haut sich nachmittags mal hin. Für einen kreativen, luziden Traum.
Ja, wenn man das wirklich kreativ nutzen will, aber Ich hätte es jetzt so als normalen Traumzustand so nachts halt gesehen. Nee. So anstelle des normalen Träumens.
Nee.
Das stelle ich mir auf Dauer viel zu anstrengend vor. Mhm.
Ja, ich lege mich halt abends ins Bett und schlaf dann, ne? Bin froh, wenn ich morgens wieder einigermaßen schmerzfrei aufwache. Wenn ich mir überlege, dass ich dann noch abends dann da hänge und dann noch angestrengt versuche, in einen steuerbaren Traum reinzukommen, damit ich, keine Ahnung, irgendeinen Traum fortsetzen kann, den ich gerne hätte.
Ja, ich weiß nicht, ob das anstrengend ist. Normalerweise, also ich stelle mir vor, du fängst halt an zu träumen und kommst dann irgendwann in die Situation, in der du feststellst, ja, ist ein Traum. Gut, dann wird es vielleicht ein bisschen anstrengend, weil du kreativ sein und Dinge steuern musst. Aber ich glaube, am eigentlichen Einschlafprozess und Start des Traums ändert sich dadurch nichts. Aber ich weiß es halt auch nicht.
Ich glaube, vor allem der Start des Traums verändert sich. Also Start des Schlafs. Na, du halt aufpassen musst, dass du nicht einfach nur wegpennst und normal träumst.
Naja doch, das machst du ja. Bloß der Traum geht halt irgendwann in die Richtung, dass er dir bewusst wird. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Möglichkeiten, wie man Träume durch irgendwelche Hilfsmittel beeinflussen kann?
Ja, die Träume an sich jetzt nicht unbedingt, aber die Schlafqualität. Absolut die Schlafqualität, guter Schlaf, gute Träume. Und da gibt's genügend Hilfsmittel, dass man sich zumindest heutzutage mittlerweile selbst überwachen kann. Ich hatte eine ganze Zeit lang eine Smartwatch. Ich wollte die eigentlich nur als Wecker haben, aber ja gut. Wenn die dann auch meine Schlafphasen trackt, ja, sehr interessant. Und die Auswertungen dahinter sind sehr aufschlussreich. Da konnte ich dann teilweise wirklich sehen, an dem Tag hast du gesoffen. Schlaf ein bisschen länger, aber alleine die Verteilung der Schlafphasen und des Herzrhythmus war richtig beschissen. Und so habe ich mich dann am nächsten Tag auch gefühlt. Und diese Apps, ich habe nicht mal eine Ahnung, welche das damals war, aber die haben Auswertungen mittlerweile, das ist jetzt knapp, keine Ahnung, 8-9 Jahre her, dass ich das Ding hatte. Holy fuck, hat sich das entwickelt.
Das heißt also, wenn ich gerne träume, mich dann aber auch daran erinnern will, muss ich mir so eine Smartwatch holen und eine App, die dann jedes Mal, wenn ich in die Tiefschlafphase komme, irgendwie kurz vibriert, damit ich ja wieder rauskomme, um irgendwie wieder in den REM-Schlaf zu kommen.
Nicht Tiefschlaf.
Nee, Tiefschlaf will ich ja vermeiden. Deswegen soll die mich ja quasi wecken oder zumindest in eine vorherige Schlafphase holen.
Den Tiefschlaf, den musst du schon abschließen. Danach kommen die REM-Schlafphasen.
Aber man träumt nicht nur in der REM-Schlafphase, oder?
Nein, aber die wirklich lebendigen Träume, wenn du nicht gerade davon träumen möchtest, dass du gerade Wäsche aufhängst, sind in der REM-Phase.
Also das möchte ich offiziell anzweifeln, denn bei mir war es eine ganze Weile so, dass ich ganz am Anfang des Schlafes relativ intensive Träume hatte. Und zwar bin ich, passiert auch heute gelegentlich noch, aber früher war es wirklich extrem, so locker in über 50% der Schlafvorgänge, sag ich mal, dass ich ziemlich genau eine Stunde, nachdem ich eingeschlafen bin, wenn man das so ungefähr beziffern kann, aber man hat ja ungefähr eine Vorstellung, wie man einschläft, dass ich dann aufgewacht bin aus einem relativ intensiven Traum. Da auch gerne Albträume, ne, so dass ich wirklich schlagartig aufwache. Innerhalb der ersten Stunde des Schlafes. Und das ging so weit, dass ich teilweise nach dem Aufwachen halt mir noch kurz überlegt habe, wie spät mag es jetzt wohl sein, und dann sehr häufig halt auch ziemlich richtig lag, weil es halt immer ungefähr eine Stunde nach dem ungefähren Einschlafzeitpunkt war.
Kann aber wirklich sein. Im Schnitt liegt die REM-Schlafphase, die erste REM-Schlafphase, bei 90 Minuten.
Ja.
Wenn du deine bei 60 Minuten hast, dann hast du deine bei 60 Minuten. Dafür müsstest du dann schon irgendwie Messwerte machen, damit du weißt, ob es eine REM-Schlafphase war oder nicht.
Ja, das wäre tatsächlich interessant. Vielleicht sollte ich mir sowas wirklich mal besorgen. Ich habe REM-Schlafphase jetzt mal etwas später eingeordnet.
Ja, das sind halt die Standardwerte, ne? Mhm. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und an der Stelle würde ich nicht ausschließen, was Georgia sagt, dass du deine erste vielleicht einfach früher hast oder dass grundsätzlich der Anteil bei dir verschoben ist. Das kann ja durchaus sein. Und das findest du damit raus.
Die kommen auch nicht regelmäßig alle 30 Minuten oder sowas. Das ist total unterschiedlich.
Deshalb ist es echt interessant, einfach mal zu gucken, was da im Schlaf im Körper abgeht. Kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, ich glaube, ich werde es tatsächlich mal aufgreifen. Das dürfte wirklich interessant sein.
Also ich kann dir von mir sagen, ich schlafe nicht jede Nacht gleich. Und meine REM-Schlafphasen kommen in sehr unregelmäßigen Abständen.
Ja, was ich auch noch als Erfolg an der Stelle verbuchen würde für solche Sachen ist die geweckte Steuerung oder die gesteuerte Weckung.
Ja.
Du hast ja so grundsätzlich, hast ja eigentlich, wenn du geweckt werden willst, so ein Ziel. So um 7. Ist ein bisschen früh, was? Aber egal.
Okay.
Ja, also du hast ein Ziel und man weiß zumindest so halbwegs, wann ein effektives Wecken gut ist. Nämlich halt irgendwie nach der REM-Schlafphase, irgendwie ein bisschen danach, sowas in der Art habe ich im Kopf. Und diese Dinger kriegen es hin, dass du zu deiner Zeit auf jeden Fall wach bist und nicht irgendwo rausgerissen.
Deswegen wache ich meistens so um 20 nach 7 Pi mal Daumen auf.
Ja, also den Grundsatz von wegen ein Vielfaches von 90 Minuten als optimaler Aufwachpunkt wäre das dann, oder wie?
Wenn du ein Dummy wärst, ein Schlafdummy, ja. Hm. Aber dadurch, dass deine Uhr dich ja jede Nacht misst, kann es irgendwann feststellen und messen, wann du wie schläfst und kann dann abpassen. Okay, der hat gesagt, 7.30 Uhr will er aufstehen, ist jetzt 7.20 Uhr, passt aber von der Schlafphase gerade, dann vibriert dein Arm um 7.20 Uhr. So ist es bei mir. Ich habe eingestellt, 7.30 Uhr muss ich wach sein und dann mach was draus, ne?
Und du fühlst dich halt wirklich fit danach, wenn du aufwachst?
Ich fühle mich nicht so müde wie sonst teilweise.
Okay. Fit war vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Also um 7 Uhr morgens, wenn man um 3.30 Uhr auf die Uhr geguckt hat, ist man nicht fit. Nicht mit zwei Kindern.
Boah, ich würde das Risiko sehen, dass die Uhr dann irgendwann feststellt, dass ich eigentlich 2 Stunden zu lang schlafe pro Nacht und mich dann auch um 7 Uhr rauswirft. Das wäre ja furchtbar.
Nee, weil du hättest ja dann gesagt, du willst bis 9 schlafen, dann weckt er dich doch nicht um 7.
Ja, wenn es optimal ist für mich, wenn meine Schlafphasen exakt dazu passen.
So krass weichen die nicht ab. Das sind ein paar Minuten, wo die gucken, dass das halt nicht mitten in der Schlafphase ist.
Hm.
Und im Zweifel, falls du dann immer noch müde bist, weil die dich dann immer um Punkt 9 geweckt hat, weil Punkt 9 halt mitten in der Phase liegt und die das nicht gut abpassen kann, dann kannst du ja an deinen Messwerten schauen, wann du besser aufstehen solltest. Vielleicht eine halbe Stunde später.
Halbe Stunde später klingt gut.
Mittlerweile gehen die Apps ja so weit, dass sie dir sogar sagen, wann du schlafen gehen sollst.
Ja, aber da scheiße ich drauf. Meine Uhr sagt mir auch ständig, wann ich mich bewegen soll und ich tue es nicht.
Okay, dann selbst schuld.
Nee. Weißt du, jedes Mal machst du gerade irgendwas. Nein, jetzt bitte keine stehenden Aktivitäten. Also nein, kannst mich mal, ich muss meinen Kaffee jetzt trinken.
Ja, das wäre tatsächlich nochmal ein interessantes Thema. Das sollten wir separat besprechen, was so auch Biorhythmus, optimale Zeitpunkte des Wachseins, wo meiner definitiv verschoben ist gegenüber der Allgemeinheit. Was das angeht, können wir gerne nochmal separat drüber reden.
Oh ja, Bioengineering.
Ja.
Schlaf ist überbewertet.
Ja, die Diktatur des ein Mensch muss um 7 Uhr morgens aufstehen und produktiv sein. Die ist auch überbewertet oder überholt, würde ich behaupten. Aber sollten wir separat behandeln. Denn ich glaube, für heute sind wir soweit auch durch, oder?
Mhm.
Die angesprochenen Smartwatches könnt ihr natürlich über unseren Reflink bestellen. Nein, könnt ihr nicht, soweit sind wir noch nicht.
Und damit sind wir eigentlich auch schon bereit für unser eigenen Träumchen. Für uns ist es jetzt spät nachts, für euch ist es der Start des Tages. Herzlichen Glückwunsch, ihr dürft jetzt erstmal arbeiten gehen. Was für ein Traum. Und dann wünschen wir euch dabei viel Spaß und einen guten Start in die Woche.
Bis dann.
Träumt süß.